Ja, wir leben in einer Zeit mit vielen Fragen. Die K-Frage soll jetzt bald geklärt werden. Ich habe es schon vorhin gesagt, etwas, ne? Wie heißt unsere Bundeskanzler? Ja, nicht Bundeskanzlerin, ein fränkischer Bundeskanzler. Wäre mal was Neues. Oder ob die Spielvereinigung nächstes Jahr wieder erstklassig ist und der Club übernächstes Jahr erstklassig ist. Das sind alles so Fragen, die geklärt werden sollen. Aber die ganze Welt ist in Unruhe. Die ganze Welt stellt Fragen. Und das ist ja für uns, die wir am Wort Gottes dienen, die große Herausforderung. Herr, was hast du heute Morgen zu sagen? Was hast du für die Gemeinde? Was hast du für den Einzelnen? Und ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht aus dem Alten Testament, 1. Könige, Kapitel 21, Vers 1. Nach diesen Geschichten begab es sich Naboth, ein Jesreeliter, hatte einen Weinberg in Jesreel bei dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Und Ahab redete mit Naboth und sprach: Gib mir deinen Weinberg, ich will mir einen Kohlgarten daraus machen, weil er so nahe an meinem Haus liegt. Ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben, oder wenn es dir gefällt, will ich dir Silber geben, so viel er wert ist. Aber Naboth sprach zu Ahab: Das lasse der Herr fern sein von mir, dass ich dir meiner Väter Erbe gebe. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was hat das Ganze mit Corona zu tun? Ja, du musst mir jetzt ein wenig Zeit geben. Ne? Also Geduld, Geduld, Gemach, Gemach. Ich komme da schon drauf. Was mich da angesprochen hat, ist diese Entschlossenheit von diesem Naboth. Es war ja immerhin der höchste Mann des Staates, der ihm das Angebot, ist ein Angebot, ist keine Enteignung, ist ein Angebot, ihm diesen Weinberg abzukaufen. Und der, für mich wie aus der Pistole geschossen, sagt: Das lasse der Herr fern sein von mir, dass ich dir meinen Weinberg gebe. Kompromisslos. Also wo erlebst du das heute noch? Absolut kompromisslos. Scheinbar unverhandelbar. Du brauchst mir da gar nicht zu kommen, den verkaufe ich nicht. Keine Chance. Ja, warum? Ich habe mir dann die Frage gestellt: Wenn du jetzt das Angebot bekommen hättest, Helmut, was würdest du dazu sagen? Würdest du den verkaufen? Und ich habe mich wirklich intensiv mal geprüft, was sind so die Randbedingungen? Okay, also dieser König Ahab mit seiner Ehefrau, das sind ganz schwierige Menschen, das soll es ja geben. Im geschäftlichen Bereich gibt es ja viele von diesen Alpha-Tierchen und manche von euch kennt es vielleicht in seiner eigenen Firma. Wenn dann so ein Alpha-Tierchen mal früh mit dem linken Bein aufsteht, dann ist so der erste Gedanke: Was könnte ich mir denn heute Gutes tun, Klammer auf, und jemand anderen dafür in den Senkel stellen. Ja? Also wenn du keinen so einen Chef hast, dann dank deinem Herrn, sei glücklich, aber ich kriege das also mit, es scheint heute weit verbreitet zu sein. Der wacht da früh auf, guckt zum Fenster raus, sieht: Also das Grundstück hätte ich auch ganz gern. Gut, es war noch eine Zeit, wo die Bürger kaum Rechte hatten. Also wenn der König das verlangt hat, dann hast du kaum die Möglichkeit gehabt, zum Europäischen Gerichtshof zu gehen und den vielleicht da zu verklagen, wie es mit Rechtsanwälten bestellt war. Und es war auch so, dass die manipulativ untergewesen sind. Dieser Ahab und die Isebel, das waren Leute, also wenn du denen widersprochen hast, war das nicht schön. Und es war auch nicht feinfühlig zu sagen: Ich mache mir einen Kohlgarten draus. Ja? Also willst jetzt von deinem Nachbarn das Auto kaufen zum Beispiel und der sagt: Ja, warum willst du denn mein schönes Auto? Ja, also diese Rostlaube, die hat mich schon die ganze Zeit gestört. Also der verkaufst du bestimmt, oder? Sondern es gehört ja auch manchmal eine gewisse Feinfühligkeit dazu. Vielleicht nicht zu sagen: Ich mache mir da einen Kohlgarten draus. Sondern ich kaufe es dir halt einfach ab. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Ahab ein ordentliches Angebot gemacht hätte. Also das lese ich jetzt mal hier raus. Wenn ich verkaufen will, dann unterhalten wir uns ein bisschen, dann gucken wir mal die normalen Preise. Gut, natürlich, in Nürnberg sind die Grundstücke viel teurer als bei uns in unserer Gegend. Deswegen, ja, wäre es ganz gut, wenn, wenn vielleicht noch mal ein paar Leute wieder zu uns kämen. War bestimmt nicht ein schlechtes Angebot. Und vielleicht hätten wir es deswegen machen sollen. Und dann kommt noch ein Argument, und das habe ich mir dann wirklich ganz stark überlegt. Weinberg. Also ich kenne mich mit Landwirtschaft eigentlich fast gar nicht aus. Mein Onkel, der war Bauer. Das war immer das Einzige, dass ich immer abends gekommen bin, habe mir einen Krug von der frischen Milch geholt und habe die dann als Kind gegessen. Feine Geschichte. Aber mit Weinberg gar nichts. Und dann habe ich das gegoogelt. Also ein Weinberg, der macht unglaublich viel Arbeit. Ich weiß nicht, ist unter euch jemand, der Winzer ist? Also auch keiner. Der macht unglaublich viel Arbeit. Der Weinbergbesitzer, der muss 17 Mal im Jahr den Weinberg besuchen und muss dann reinigen und beschneiden und sauber machen und so weiter und so fort. Also wo wir heute sagen würden, oh, muss man sich das unbedingt antun, oder? Also gibt es da nicht Arbeiten, die vielleicht ein bisschen leichter sind? So eine Mühe. Und dann, wie der Name ja sagt, Weinberg, ist es ja noch dazu am Hang. Also heute hast du ja dann vielleicht irgendwie ein Quad oder ein Geländewagen oder ein Unimog. Das gab es ja zu der Zeit alles nicht. Wer weiß, wie oft der am Tag rauf, runter. Ich habe ja mal sagen lassen, dass das angeblich gut fürs Herz ist. Also wenn du Treppen steigst, anstelle Fahrstuhl fährst. Aber irgendwann hört da der Spaß doch auch auf. Schädlinge, wenn die Heuschrecken dann kommen, wenn es dann gewisse Käfer gibt und wer weiß was für Fliegen. Und dann kommt der Hagel, dann kommt der Frost. Was diesen Weinberg alles angreifen wird. Ganz ehrlich, ich bin eigentlich an den Punkt gekommen, wo ich mir gesagt habe, warum hätte ich den nicht verkaufen sollen? Also Arbeit, noch dazu in meinem fortgeschrittenen Alter, Arbeit muss man sich ja nicht unbedingt einkaufen. Also eigentlich hätte ich ihn doch verkaufen können. Aber der wahre Sinn hinter dieser Bibelstelle, hinter diesem Wort steht, ist der. Mein Erbe ist mir heilig. Oh, was ist denn das für ein Satz aus dem letzten Jahrtausend? Mein Erbe ist mir heilig, meine Werte sind mir heilig. Das ist das, was der Naboth eigentlich damit ausdrückt. Deswegen ist es unverhandelbar. Mein Papa, meine Mama, die haben den schon geführt, den Weinberg. Mein Opa, meine Oma, vielleicht, ich weiß nicht, zum Urgroßvater geht es vielleicht zurück. Die alle, die waren in diesem Weinberg tätig. Was haben die für Stunden gemacht? Was haben die gearbeitet, damit ich irgendwann den erben konnte und weiterführen konnte? Ist uns das bewusst oft noch? Ist uns das bewusst, wenn wir an eine Firma denken, was das den Eigentümer, den Besitzer, den Firmengründer, was das denen gekostet hat? Ich bin also ein Mensch, der liebt Biografien. Und so dieses industrielle Revolutionszeitalter des 19. Jahrhunderts, das interessiert mich ganz besonders, wo Leute angefangen haben, eine Erfindung zum Beispiel, eine Firma aufzubauen. Ingenieure, der Eifel war der Erste, der mathematisch praktisch diese Widerstandslehre entwickelt hat, der also etwas berechnen konnte. Deswegen gibt es diesen Turm. Das war ein Genie, eine Sensation. Und wenn du dann liest, was diese Leute für Stunden in diese Firma, in diese Arbeit reingestellt haben. Ich habe es vorhin erzählt, das heutige Wort Work-Life-Balance. Work-Life-Balance. Also wenn ich da mit meiner Frau darüber diskutiere, da bin ich ganz schlecht drauf. Wenn du mit einem jungen Menschen heute als Unternehmer oder als Firmengründer darüber diskutierst, da hast du ganz, ganz schlechte Karten. Es mag sein, dass es eine tolle Geschichte ist, wenn du das in die Balance reinkriegen tust. Aber ich sage euch, ich kenne das nur, dass du malocht hast bis zum Ende. Ich habe vor 34 Jahren meine Firma gegründet. Da waren 70 Stunden, 80 Stunden in der Woche das ganz Normale. Und dann, weil ich mich ja schon bekehrt hatte, Gott sei Dank davor, bin ich am Sonntag und am Samstag noch in die Gemeinde, habe da noch Dienste gemacht. Am Sonntagabend, da bist du im Bett völlig entkräftet zusammengesunken. Und am Montag früh warst du um 5 oder 6 Uhr schon wieder in der Firma gestanden. Ganz normal. Ganz normal. Und was meint ihr, was in Gemeinden ist oder in Kirchen? Ich habe mal eine Predigt gehört, da sagte einer, die Kirche ist eigentlich das beste Geschäftsmodell, das es je gegeben hat. Ja, warum? Du zeig mir mal eine Firma, das ist auch kein McDonald's, auch kein Burger King, keiner schafft es, praktisch in jedem Ort in Europa eine Kirche zu bauen, eine Gemeinde zu gründen und die Kirche in der Regel am besten Platz zu positionieren. Mittendrin. Also so ein Geschäftsmodell, das ist nie wieder erreicht worden. Und wir leben in einer Zeit, wo dieses Erbe fast vernichtet wird. Die Tage habe ich mal einen Kommentar gelesen von einem Bischof und er sagte, uns laufen die Leute davon, wir haben Millionen an Mindereinnahmen in der Kirchensteuer und wenn heute irgendeine Talkrunde im Fernsehen ist, da ist nie ein Vertreter der Kirche dabei. Ist euch das schon mal aufgefallen? Da geht es doch um ethische Werte, es geht auch um moralische Werte, es geht auch um unsere Zukunft, es geht auch darum, was Deutschland groß gemacht hat. Deutschland ist das Land der Reformation, Geschwister. Deutschland ist das Land, wo die Bibel übersetzt wurde, wo Männer und Frauen wie ein Luther und wie sie alle heißen unter Einsatz ihres Lebens das Evangelium weitergegeben haben. Das steht auf dem Spiel bei uns. Diese Werte, dieses Erbe, das steht bei uns auf dem Spiel. Spielt doch jetzt keine Rolle, ob die Kirche jetzt da noch existiert. Machen wir halt ein Museum draus oder irgendwas anderes. Vielleicht kauft sie ja auch jemand. Ist es uns bewusst, Geschwister, beispielsweise bei euch hier, was Eckhard, was Iris, was die Geschwister, die Ältesten, alle, die hier mitarbeiten, was die über Jahre investiert haben, damit Menschen zusammenkommen? Dieses Erbe, diese Werte, die dürfen doch nicht einfach verloren gehen. Die dürfen doch nicht an der Work-Life-Balance geopfert werden vielleicht. Oder wenn man sagt, naja, ich muss jetzt mal mein Sabbatical machen und weil ich schon älter bin, mache ich gleich 3 hintereinander. Oder 4. Falls ich ein bisschen bissig bin, nehmt mir das bitte oder seht es mir bitte nach. Weil das ist etwas, wo mein Herz brennt. Wo ich sage, das kann man doch nicht bringen. Wo Menschen, unsere Vorfahren, unsere Altvorderen, ich komme aus einer Gemeinde, da haben mir die alten Leute erzählt, sie haben sich überlegt, ob sie sich einen Sack Zement leisten können oder 2. Und der Einsatz, alles, was die hatten, haben die einen Gemeindesaal gebaut. Undenkbar heute. Undenkbar. So ist Deutschland groß geworden. Ja? Nicht durch Internet, Geschwister. Nichts gegen Amazon und diese ganzen Riesen, wie sie alle heißen, aber die haben Deutschland nicht groß gemacht. Deutschland ist groß geworden durch Männer und Frauen, die Christus lieben und die ihre Firma gegründet haben und in die sozialen Dienste hineingegangen sind, die sich in Kirchen eingebracht haben, die Menschen betreut haben. Da ist Deutschland groß geworden. Und das dürfen wir auch nicht einfach vergessen. Das können wir auch nicht einfach wegschmeißen. Naboth dachte an die Verpflichtung, die er hat mit seinem Weinberg. Ich weiß nicht, wie viel Beschäftigte er hatte, wie viele Leute von diesem Weinberg gelebt haben. Du liest fast jeden Tag, irgendeine Firma entlässt wieder hunderte von Leuten. Die Firma wird es bald nicht mehr geben, die hören mit ihrem Standort auf, das rentiert sich nicht mehr, das übernehmen Roboter. Da geht es nur noch um die Kohle. Es geht nur noch um das Geld. Wo sind denn die Werte, Geschwister? Wo ist denn der Mensch, der an erster Stelle steht? Der Mensch, den Gott so sehr liebt, dass er alles für ihn gegeben hat. Das Erbe, habe ich mal gehört, vor einigen Jahren, da ist eine Baufirma, die nächste Generation übergeben worden. Und da sagte dann der Junior, ja, das Erbe muss ich mir verdienen. Von Beruf Sohn, ne? Das kennen wir ja heute. Gleich als erstes mit dem 18. Lebensjahr den Porsche vor der Tür. Ich kenne da auch einen, Der Porsche hat 1,5 Stunden gehalten und dann war er schon auf dem Dach gelegen. Ja? Da war nichts davon. Das Erbe muss man sich verdienen. Aber es ist doch ein Wahrheitssatz, was sich Menschen investiert haben und die sich das wünschen, dass es weitergeht. Der Ruf, es ist doch wichtig, was du für einen Ruf hast, welchen Ruf diese Gemeinde hat. Es ist doch wichtig, wenn Menschen in Nürnberg, in Fürth überlegen, ich brauche seelischen Beistand, ich brauche vielleicht einmal einen guten Gottesdienst, wo gehe ich denn da hin? Es ist wichtig, dass sie zu euch kommen. Nicht bloß, dass du auf der Google-Seite vorne dran stehst, sondern dass vielleicht durch Mundpropaganda der eine sagt, du musst mal dahin, da musst du mal die machen. Ja, da fühlst du dich wohl, da wirst du angenommen. Da weißt du, dass du nicht bloß eine Nummer bist, wie hier auf den Stühlen drauf. Ja? Ich bin nicht mit der Nummer 8 heute reingekommen und gehe als die Nummer 8 heim. Ja, ich bin als Gotteskind gekommen und unter Gottes Kindern und gehe als Gotteskind wieder nach Hause. Das kriegst du doch nirgends, oder? Wo kriegst du denn sowas? Wo sagt ihr denn sowas? Was hängt alles damit zusammen? Die Menschen, die diesen Wein getrunken haben vom Naboth, da hat bestimmt sein Fanclub gehabt. Da waren bestimmt einige Abnehmer, die sich darauf gefreut haben, wenn der neue Jahrgang kommt. Wow, oh, der 32er, der ist aber super. Da müssen wir aber Fläschler mehr noch mit reintun. Ja, da machen wir ein richtiges Sause. Und wir leben in einer Zeit, wo du das Gefühl hast, das ist alles eine App, als wenn Gemeinde eine App ist. Naja, wenn die nicht funktioniert, gibt es eine andere. Leute, ich benutze die Dinger selber. Und ich freue mich auch über viele Sachen, aber das mit den Apps, das ist was ganz Schlimmes, weil sie meistens kostenlos sind. Ja? Und die letzte, einfach so kostenlos runter und dann spielst du damit oder arbeitest damit. Man erkennt doch den Wert gar nicht mehr. Gemeinde ist keine App. Menschen sind keine App, die du einfach mal durchscrollen kannst und dann löscht du sie wieder. Und dann machst du einen Kommentar und das war es dann gewesen. Gemeinde besteht aus Menschen, wie du und ich, die manchmal schwierig sind und manchmal nett. Und Jesus hat es gewusst. Jesus hat gewusst, auf was er sich einlässt. Aber zu denen will ich hin. Da muss ich hin, sagt er. Und noch ein Grund, ein ganz wichtiger Grund. Der Naboth, der schaute auf die Früchte. Ich bin ein Weintrauben-Fan. Sobald die Ernten kommen und Weintrauben gibt es im Supermarkt, da decke ich mich ein. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, leider bekommt mir das nicht immer, weil ich bin da maßlos, entschuldigt. Ich hau die Dinger rein und dann entstehen Winde im Magen und so, die also nichts mit dem Pneuma der Bibel zu tun haben. Aber ich kann es nicht lassen. Ich liebe einfach die Frucht. Und die Frucht der Gemeindegeschwister. Die ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass ihr Kinderstunde habt. Dass Kinder im jungen Alter schon damit in Kontakt kommen. Es gibt einen Gott. Es gibt Jesus. Wie in Kronach, wir sind ja nur, Luftlinie nur 3 Kilometer von der ehemaligen Zonengrenze entfernt. Und wenn du dann nach der Grenzöffnung rübergegangen bist, da hast du mitgekriegt, dass die Leute von Glaube, von Christentum keine Ahnung hatten. Hat mal ein Historiker geschrieben, also wenn diese SED-Führung etwas fertiggebracht hat, dann das, dass alles, was mit Glaube, mit Religion zu tun hatte, in der DDR fast komplett ausgewischt wurde. Die Menschen haben überhaupt nichts mehr gewusst. Stellt euch mal unsere Gesellschaft vor, unsere Welt vor, die wüsste nichts von Jesus, die wüsste nichts von Gott. Die wüsste nicht, dass nach diesem Leben, nach Corona, es noch was anderes gibt, dass es weitergeht. Ja, wo wollen sie es denn lesen und lernen, Geschwister? Beim letzten Harry Potter-Film, beim Herr der Ringe-Film? Ich kenne die Dinger nicht, ich sag's euch, ich gucke sie mir auch nicht an. Weil ich nicht glaube, dass sie mich weiterbringen würden. Überlegst du dir das, wenn du Netflix-Filme angucken tust, ob sie dich weiterbringen oder ob sie dir praktisch bloß die Birne mit irgendwas zutun? Es ist wichtig, welche Werte wir auch in uns aufnehmen. Und ich bin so froh, dass wir in unserer Gemeinde nach wie vor Kinderstunde haben, auch wenn sie nicht in Präsenz ausüben können, aber sie schicken den Kindern was, machen so kleine Briefkuverts tun Sie ihn in den Briefumschlag rein. Kommen vorbei. Wir haben ja noch mal Kinder aufgenommen, meine Frau und ich. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Wir haben ja 5 Kinder. 3 davon sind angenommene Kinder und der Kleine, der ist jetzt 10,5. Ein Rabauke ohne Ende. Also, wenn es die Bibelstelle, wo es heißt, wer eines dieser Kleinen in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und ich komme ganz ehrlich, ich komme manchmal an den Punkt, wo ich sage, Herr, so wie der warst du nicht. Ja? Also wenn ich, aber so wie der warst du nicht. Der bringt mich und der hat Kraft, der Kerl. Wenn ich jetzt hochrechne, wenn der dann 18 ist, oh oh. Ja? Deswegen mache ich übrigens noch Liegestützen jeden Früh. Ja, ich habe jetzt gesteigert, ich habe ja die Jahre, habe ich immer 60 gemacht, jetzt mache ich 75, mit Ziel, dass ich 100 schaffe, weil ich weiß, was auf mich zukommt. Also, wenn ich 70 bin, ist der 15. Ja. Und also wirklich, ich liebe ihn über alles, aber der bringt mich auf die Palme. Und gestern war er bei meinem großen Sohn auf der Schaukel und mein anderes Enkelkind, eins von 8 und 9 sind unterwegs. Anderes Enkelkind hat da wegen zu stark angeschoben, ist runtergefallen, auf die Hand gebollert, wie wir Franken sagen, und hat sich die Hand verstaucht. Also der war so klein mit Hut und hat geweint. Und da haben wir gesagt, gut, das darf er heute Nacht bei uns im Bett schlafen. Und dann habe ich ihm nachts vorm Schlafengehen die Hände aufgelegt und habe zu Jesus für ihn gebetet. Und dann sagt er, Papa, ich möchte mal Jesus sehen. Ich möchte mal Jesus sehen. Geschwister, da ist alles vergessen. Alles, was du dich vorher geärgert hast, das ist alles vorbei. Das ist das Größte, was dir passieren kann. Dieser Rabauke, der sagt, ich möchte Jesus sehen. Dann habe ich gesagt, jetzt beten wir mal, dass er dir im Traum begegnet. Mal sehen, was er heute sagt. Ich habe ihn ja früher nicht viel sehen können, wie ich aus dem Haus gegangen bin. Die Frucht, Geschwister. Die Frucht ist wichtig. Wir machen doch Gemeinde nicht bloß, dass wir die Zeit totschlagen. Ne, dass man sagt, also ich schreibe jetzt meiner Stunden auf, dass ich am Sonntag früh so und so viel Lobpreis gemacht habe. Der Schlagzeuger schreibt auf, wie viele Schläge er auf der Bassdrum gemacht hat. Neuer Rekord. Ne, das letzte Mal waren 731, jetzt hat er 814. Das ist doch nicht unsere Motivation. Unsere Motivation ist doch, dass wir Frucht bringen und dass diese Frucht weitergegeben wird. Jesus spricht ja selbst vom Weinberg. Johannes 15, Vers 4 oder 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ist das bewusst? Jesus ist der Weinstock und wir sind die Reben. Was willst du als Rebe ohne den Weinstock machen? Was willst du ohne den Weinberg, die Gemeinde machen? Wir denken nur, ja, in unserem Individualismus, da kann doch jeder tun und lassen, was er will. So wie mal einer zum anderen gesagt hat, du, wieso gehst du am Sonntag nicht in den Gottesdienst? Da sagt er, naja, ich kann ja auch draußen in der Natur, kann ich ja auch beten. Da sagt er, okay, wenn du dann stirbst, dann lässt du dich auch vom Oberförster beerdigen. Das vergisst man dann immer so schnell. Gemeinde ist doch nicht einfach bloß nice to have. Das ist doch die Erfindung Gottes, was unser Gott unternommen hat, damit es Gemeinde gibt. Vergessen wir das nicht. Ohne den Weinstock Jesus Christus verdorren wir als Reben, verkommen wir. Ich weiß nicht, in welche Richtung wir unterwegs wären, ohne den Weinberg der Gemeinde. Was meint ihr, wie Nürnberg dann aussieht? Was meint ihr, was da am braunen Gedankengut vielleicht wieder hochkommt? Oder wie brutal in der Zukunft die Menschen miteinander umgehen? Gemeinde ist wichtig, Geschwister. Du bist Teil dieses Weinstocks. Was hat Jesus für dich alles getan? Was hat die Gemeinde schon für dich alles getan? Was kannst du in der Gemeinde an Guten auch bekommen. Deine Berufung kann entdeckt werden. Deine Begabung, das, was du anderen Menschen vielleicht weitergeben möchtest. Wie viele Menschen sind durch Gemeinden in ihrer Berufung, in ihrer Begabung erst mal richtig groß geworden? Kirk Douglas kennt ihr, glaube ich. Kirk Douglas ist in einer christlichen Gemeinde im Lobpreisteam groß geworden. Einer von vielen, vielen Fällen. Menschen, die in jüngster Kindheit praktisch schon Kontakt mit Gemeinde, mit Jesus hatten. Und noch was, in Gemeinde werden wir beschnitten. Oh, was? Der darf mir das nicht sagen. Ich sagte, was bin ich froh über die alten Brüder, die mich manchmal also richtig, richtig über die Klinge haben springen lassen. Es war also nicht unbedingt, wie soll ich denn nur sagen, feinfühlig. Aber im Nachhinein muss ich sagen, sie haben recht gehabt. Und die kamen dann oft auch her und haben gesagt, du, das war vielleicht nicht so gemeint, aber ich musste dir das einfach weitergeben. Wer erzieht uns denn noch in Homeschooling? Ja? Wer macht das denn? Die Lehrer sind doch froh, wenn du den Stoff einigermaßen hinkriegst. Wer sagt denn noch, du, wie gehst du mit deiner Mama da um? Da wird doch der Bildschirm gleich ausgeschaltet. Das darf doch der Lehrer gar nicht sehen. Wer erzieht denn unser Volk noch, Geschwister? Wenn das die Gemeinde Gottes nicht mehr macht, wo denn? Wenn jeder alles leben darf, wie er will, wenn die Werte völlig frei wählbar sind. Dafür gibt es Gemeinde. Wie bist du unterwegs? Eckart hat es vorhin mal angesprochen. Wie sieht der Sonntag für dich aus? Jo, lang frühstücken. Und dann zappen wir uns mal durch. Ne? Mal gucken, was die ganzen Gemeinden so zu bieten haben. Dann machen wir so eine interne Bestenliste. Welcher hat den meisten Karlauer gebracht heute früh? Die meisten Jokes. Wer war so der Beste? Hallo? Ist das das, was Gott von uns will? Immer komfortabler, immer was Neues. Ich bin die Zielperson. Mir muss es gut gehen. Ich muss unterhalten werden. Funktioniert nicht, Geschwister. Funktioniert nicht. Bequemlichkeit. Wie schnell reißt es bei uns ein? Meine Frau und ich haben uns ab dem 60. Lebensjahr E-Bikes gekauft. Das ist ja tolle Geschichte. Ey, Leute, das ist ja richtig toll. Ne? Immer wenn keiner hinguckt, musst du dann die höchste Stufe einstellen und da fährst du denen davon, dass es nur so raucht. Bei meinem, das war letztes Jahr, war es ausgerechnet kaputt. War der Akku kaputt. Den mussten sie also dann überprüfen, aber ich habe keinen Ersatzakku gekriegt. Dachte ich, ach, ist doch alles gar kein Thema, du bist sportlich, du hast noch dein altes Trekkingrad, das wiegt ja sowieso bloß die Hälfte und das ist ja optimal. Dann bin ich den ersten Berg hinter meinem Haus hochgefahren. Ich habe gedacht, ich sterbe. Meine Güte, war ich fertig. Wie schnell tun wir uns an die Bequemlichkeit gewöhnen. Ja, jetzt sollen die Kinder so schon E-Bikes fahren. Jugendlichen sollen E-Bikes fahren. Ja, okay, dann wird halt der nächste Fußballer in der Fußball-Bundesliga, der fährt halt dann auf irgendeinem E-getriebenen Skateboard. Ja, weil das ist ja zu anstrengend für die Fußballer, dass die dann in Zukunft über den Rasen laufen. 90 Minuten, das muss man doch beschränken. Entschuldigt, da bin ich ein bisschen bissig. Hallo. Wie werden die Menschen betrogen in dieser Zeit? Weil man meint, man muss es ihnen so leicht wie irgendwie möglich machen. Was hinterlassen wir unseren Kindern? Welche Werte, welches Erbe, nicht bloß das Bankkonto vielleicht. Wer weiß denn, was unser Geld in ein paar Jahren noch wert ist? Wer kann uns denn das sagen? Wenn dann dieser berühmte Chip kommt, den du in die Haut machen sollst, ohne den du nicht mehr kaufen oder verkaufen sollst. Das wissen wir noch alles nicht. Aber die wirklichen Werte, die hinterlassen wir unseren Kindern. Ich habe zu Weihnachten Post gekriegt vom ehemaligen Mitarbeiter von mir. Der hat bei uns eine Lehre gemacht. Ich weiß noch, wie er kam damals. Hatte ein selbstgebautes Modellauto unterm Arm und hat sich bei mir vorgestellt. Und da dachte ich mir, ja, die Noten waren nicht so bewältigend, aber der könnte technisch begabt sein. Also habe ich ihn eingestellt. Muss gestehen, er war am Anfang richtig schwierig. Also kompliziertes Kind. Und eines Tages sagt er mir, er hat sich bei einem Bruder in der anderen Gemeinde hat er sich bekehrt. Jetzt war er also in dem Moment war er Glaubensbruder. Und dann habe ich angefangen, mit ihm zu beten. Dann hat er mir seine ganze Geschichte erzählt, was in seinem Leben da alles passiert ist. Dann, wie er fertig geworden ist, hat er weitergemacht, hat studiert, hat Ingenieur gemacht, hat Bibelstudium gemacht, hat zeitlang in Wien eine Gemeinde gegründet, bis er eines Tages mir geschrieben hat, Er muss aus diesem, Mensch, wie hat er sich jetzt ausgedrückt? Aus diesem christlichen Ghetto muss er raus. Er muss wieder was Ordentliches machen. Und dann ist er in die Schweiz. Und jetzt leitet er ein Riesenprojekt von einem Klinikneubau und schreibt mir Weihnachten, Helmut, die Ausbildung, die ich bei dir bekommen habe, da konnte ich mich überall bewerben. Überall, wo ich eine Stelle gesucht habe, habe ich den Zuschlag gekriegt. Einfach weil das, was du und was ihr mir mitgegeben habt, das hat gepasst. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön, wenn du Fußspuren im Leben eines Menschen hinterlässt? Wenn dann jemand auf dich zukommt nach Jahren, ne? Als Lehrer oder Lehrerin kommt jemand nach Jahren und sagt, ja, ohne sie hätte ich das und das nicht geschafft. Klasse. Ich komme zum Schluss und erzähle euch ein kleines Zeugnis aus meinem täglichen Leben. Ich bin ja beratender Ingenieur für Baustatik. Und wir machen sehr viel Industriebau, haben da auch Kunden seit vielen, vielen Jahren. Wir legen sehr viel Wert auf solche langfristigen Kunden. Und da ist auch einer, der ist weltweit tätig, war 1000 Beschäftigte. Und für den arbeiten wir schon seit gut 30 Jahren. Und sind sehr komplizierte Sachen, sind Umbauten, meistens sogar unter laufendem Betrieb. Und im Laufe der Zeit hat sich dann gezeigt, wir rechnen das nach dem tatsächlichen Aufwand ab. Alles andere wäre unfair. Und die Firma hat gesagt, ja, okay, wir können uns auf euch verlassen, das machen wir. Und dann habe ich jedes Mal bei relativ großen Bauvorhaben habe ich eine Auftragsbestätigung gekriegt, da steht drauf, eine Ingenieurstunde pauschal. Das war der ganze Auftrag. Ich weiß nicht, ob es das in den Industriefirmen, wo ihr tätig seid, gibt. Ich glaube, es ist fast unmöglich, aber das haben die gemacht. Und es hat immer prima funktioniert, bis auf den Zeitpunkt, wo ein neuer Geschäftsführer kam. Und dieser neue Geschäftsführer, der hat dann auch gebaut und dann wollte er das Statikbüro, das sein Wohnhaus gemacht hat, das wollte er damit reinbringen. Auf jeden Fall, bei einem neuen Bauvorhaben, wo wir schon den Auftrag hatten, den unterschriebenen Auftrag, kam eines Tages und sagt, er will, dass das jemand anders macht. Ja, dann habe ich ihn zurückgeschrieben. Ich bin da ein bisschen verwundert. Wir haben einen unterschriebenen Auftrag. Wir kennen das nicht. Wir arbeiten seit 30 Jahren für die Firma zur besten Zufriedenheit. Nächsten Tag kriege ich einen Anruf von der Finanzbuchhaltung, von der Leiterin. Und die sagte mir, ja, Herr Schlicht, Sie können sich natürlich da rechtlich dagegen wehren, aber ich sage Ihnen gleich, da werden Sie hier bei uns keinen Fuß mehr auf den Boden bringen. Und dann habe ich gemerkt, in dem Moment, jetzt kommt der Heilige Geist. Das ist so eine Situation, wo Gott uns hilft. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie, wir arbeiten jetzt 30 Jahre, es hat immer wunderbar funktioniert. Wir haben einen unterschriebenen Auftrag. Und jetzt drohen Sie mir, wenn ich praktisch nicht das mache, was Sie da wollen. Und ich sage Ihnen noch was. Ich bin Christ, ich glaube an Jesus und ich glaube an das, was in der Bibel drin steht. Und ich sage Ihnen heute, das, was Sie tun, ist Unrecht. Damit war das Gespräch beendet. Nächsten Tag kam noch eine E-Mail, wir sollen die Leistungen, die wir bis jetzt gemacht haben, sollen wir abrechnen. Da habe ich mich mit meinem Partner unterhalten. Wir waren uns beide einig, das machen wir nicht. Habe Ihnen eine freundliche E-Mail geschrieben, bedanke mich für die vielen Jahre guter Zusammenarbeit und wir möchten aus diesem Grund jetzt auch davon absehen, hier Rechnung zu stellen, würden uns aber freuen, wenn Sie wieder auf uns zukommen. Ich sage euch, das ist mir nicht leicht gefallen. Es war Auftrag so um die 60.000 Euro, also nicht, kein Pappenstiel. Und dann habe ich erst einmal ein Dreivierteljahr nichts mehr gehört. Und dann plötzlich sagt mir jemand, ja, der Geschäftsführer, der ist nicht mehr da. Die Firma hat einen solchen Einbruch erlebt, einen Auftragseinbruch von über 20%. Ganze Menge Dinge haben nicht funktioniert und der ist gegangen. Und die Firma, die er mitgebracht hat, dieses Büro, die haben hingeschmissen. Die haben gesagt, das schaffen wir nicht, das können wir nicht, wir kriegen es nicht bezahlt. Würden Sie denn den Auftrag weiterführen? Habe ich gesagt, selbstverständlich. Schreiben Sie ein Mini-Angebot. Das habe ich gemacht und so schnell habe ich noch nie einen Auftrag bestätigt gekriegt. Innerhalb von 5 Minuten kam das Fax bzw. das E-Mail zurück, wo der Auftrag bestätigt wurde. Gott ist mit uns, Geschwister. Ich habe meine Werte nicht verkauft. Ich habe sie auch nicht verramscht. Ich war auch nicht im Bösen. Ich habe nach wie vor in der ganzen Zeit für diese Firma gebetet, für diesen Geschäftsführer, für all diese Leute. Und Gott streitet für uns. Wir dürfen unseren Glauben, unsere Werte, unser Erbe nicht verkaufen, Geschwister. Sonst haben wir gar nichts mehr. Und das ist meine Botschaft an euch. Nehmt es mit nach Hause. Überprüft dich auch mal selber. Wo stehe ich selber? Wie ist meine Einstellung dazu? Meine Arbeitseinstellung? Meine Einstellung zur Gemeinde? Gott möchte segnen. Gott ist als segnender Gott unterwegs. Und er möchte, dass diese Gemeinde und dass du als Christ ein Leuchtturm bist und bleibst in einer Zeit, wo die Menschen uns so sehr brauchen. Amen.